Das ist ein Hammer, das ist ein Forschungsproblem, denn wieso sollen ausgerechnet subjektive Erfahrungen mit dem Begriff der Sache, die man weiß, den man sich ja dann macht, über das Denken, wieso sollen die zusammenfallen? Egal, für Psychologen steht fest, das Subjekt ist etwas, was beim Wahrnehmen die Objektivität verfälscht. Und in diese Problemwelt, die ich jetzt glaube, nur nötig skizziert habe, damit man weiß, wovon die Rede ist, steigt dieser Hirnforscher ein. Unsere Sinnesorgane sind zwar hervorragend angepasst, um aus wenigen Daten sehr schnell die verhaltensrelevanten Bedingungen zu erfassen, aber sie legen dabei keinen Wert auf Vollständigkeit und Objektivität. Ja, das Lob der Anpassung will ich Ihnen schenken, das wird ja schon so sein. Wir kommen ja prächtig in unseren Sinnen zurecht. Das Lob des Erfassungsverhaltens relevanter Bedingungen ist allerdings ein bisschen zu viel des Guten. Tasten, Schmecken, Riechen, so für sich und von dem Zeug redet er ja, vermögen das einfach nicht. Das mag bei Schmecken so sein, bei uns ist es deswegen anders. Zu erfassen, was für unser Verhalten, also lassen wir dieses Wort mal gelten, was für unser Bild, für unser Interesse wichtig ist. Da brauchen wir etwas mehr als den Sinnesapparat. Sie, so geht das Zitat weiter, bilden nicht getreu ab. Das ist das, was ich vorhin aus der psychologischen Erfahrungen erwähnt haben, das wäre so der Mangel, sondern rekonstruieren und bedienen sich dabei des im Gehirn gespeicherten Vorwissens. Aufmerksam machen will ich, dass hier nicht von dem Sinnesapparat in dem Sinne die Rede ist. Hier gibt es ein neues Eigensubjekt, das heißt Sinnesystem, und das bedient sich im Gehirn. Nicht wir machen was mit unserem Geist aus den Sinneseindrücken, sondern die machen das Irdige, was sie wollen, im Geist vorbei. Speichern und Vorwissen, na gut, lassen wir das als Bild gelten, ist mir egal. Möchte man gerne, aber geht nicht. Weil die Quellen des Wissens, aus dem die Sinne da schöpfen sollen, einfach nicht Wissen sind. Hat mit Wissen nichts zu tun, wovon im Vorgehen die Rede ist. Dieses, das Vorwissen, speichert sich aus zwei Quellen. Zum einen ist es das im Laufe der Evolution erworbene Wissen, das vom Genom verwaltet wird und sich in Architektur und Arbeitsweise vom Gehirn ausdrückt, muss es wohl heißen. Zum anderen ist es das zu Lebzeiten durch Erfahrung erworbene Wissen. Gehirne nutzen dieses Vorwissen, um Sinnessignale zu interpretieren und in größere Zusammenhänge einzuordnen. Unsere als objektiv empfundenen Wahrnehmungen sind das Ergebnis solcher konstruktiver Vorgänge. Diese wissensbasierten Rekonstruktionen können dazu beitragen, die Unvollkommenheit der Sinnessysteme teilweise zu kompensieren. Vorwissen kann genutzt werden, um Lücken aufzufüllen und logisches Schließen kann helfen, Ungereimtheiten aufzudecken. Das Genom also plus die Erfahrung, die liefern alles zur verhaltensrelevanten Anpassung nötige Wissen, logisches Schließen inklusive. Also interessant. Das ist was anderes. Evolution hier, ne? Spricht er hier an. Das ist was anderes als die eingangs vorgestellte rationelle Befassung mit der menschlichen Standesgeschichte. Also wo ist die Zäsur, wo der Schimpansenaffe plötzlich zum Homo sowieso mutiert ist?
Was trägt der Homo sowieso im Unterschied zum Primaten vorher an seinem Gehirn? Und wenn das untersucht wird und dazu gesagt wird, ja, da kommen wir her und das ist unsere geschichtliche Entwicklung und so, dann ist das rationale Wissenschaft. Evolution hier, nämlich die kam ja auch mal eindeutig als polemisch gegen theologische Schöpferideologien auf die Welt. Wenn der hier Evolution sagt, dann ist das, was unter dem Titel gedacht wird, schon wieder für eine Theologie instrumentalisiert. Eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung heißt hier das Stichwort dieser Theologie. Nicht wir machen das, sondern eine Erbmasse plus ein bisschen Erziehung regelt es. Und die packt sich so sehr autonom im Gehirn aus. Die heiße Frage, wie viel Prozent das sein mögen, bewegt auch diese Wissenschaft und in die sollte man sich nicht einmischen. Es ist ja auch scheißegal, weil uns die restlichen Prozente, die wir dann haben, egal wie viel die sind, die langen für uns vollkommen aus. Ich befasse mich nicht damit, wie viel Erbmasse in mir steckt. Das ist mir scheißegal, wenn es 99% sind, das letzte Prozent langt lässig aus. Falsche Behauptungen zu widerlegen, die mein Genom betreffen zum Beispiel. Bislang hat man es zu tun mit verkehrten Urteilen über das Objekt dieser Forschung, über das Gehirn. Diese Hirnforscher belassen es allerdings dabei nicht, sondern setzen ihre Urteile auch noch ins Verhältnis zu dem, was ich zu Beginn apostrophiert habe, als unseren alltäglichen Erfahrungsgehalt. Also zu dem, was eigentlich ein vorwissenschaftliches Urteil über den Gegenstand ist. Und dafür steht das nächste Zitat. Wie kommen wir zu der unerschütterlichen Überzeugung, dass unser Ich freie Entscheidungen treffen und über Prozesse in unserem Gehirn verfügen kann? Das ist interessant. Das sind extrem disparate Sachen, über die der Mensch hier spricht. Eine Überzeugung, eine freie Entscheidung und Verfügung über Hirnprozesse. Nimm mir mal die Sache mit der freien Entscheidung und den Hirnprozessen. Da kann man ja sagen, das ist ein sachliches Verhältnis. Wenn ich mich dazu entscheide, meine Brille abzusetzen, dann kommt ein Kommando ans Gehirn und der Körper führt den Befehl aus. Das wird schon so sein. Man kann einfach nichts tun, ohne dass der Körper sich dann entsprechend bewegt. Das ist trivial. Und zu dem Entschluss, die Brille runterzutun, frei zu sagen, ist ein Blödsinn. War ja nicht unfrei, war ja mein Entschluss. Jetzt kommt aber das Spannende. Er spricht von einer unerschütterlichen Überzeugung, die man über dieses sachliche Verhältnis hätte. Da geht es also weg von diesem trivialen sachlichen Verhältnis und will auf eine Stellung hin, die man zu ihm hätte. Und da sagt er, da ist Skepsis angebracht. Vorsicht, Vorsicht. Was wir meinen, ne, das wäre frei gewesen, da ist jede Menge Vorsicht angebracht. Und das sind Übergänge in dieser Abteilung der Hirnforschung, die von diesem Quid pro quo leben. Das sind sehr oft so erkenntnistheoretische Vergeheimnissungen von trivialem Zeug. Denn die Frage, was bringt uns eigentlich zu dieser unerschütterlichen Überzeugung? Wir wären frei. Die zielt ja auf nichts Sachliches. Der will ja nicht den Übergang machen und über Freiheit erzählen. Da hätte er was zu tun, da könnte er mal loslegen und die Menschheit darüber aufklären, wer da alles mitmischt in Sachen Freiheit. Von welchen politischen und anderen Mächten und Kräften man kommandiert und regiert wird. Das wäre so ein Thema. Und er will ja auch nicht mit seiner Frage raus auf die Frage, hey, Menschen, ihr seid so begeistert von eurem freien Willen, macht ihr euch doch nicht ein bisschen was vor. Auch das will er nicht. Und dafür steht das nächste Zitat. Er will nicht auf Kritik von Einbildungen in Bezug auf diese Freiheit hinaus. Das Ich ist nicht der große Steuermann, für den es sich hält. Zu häufig erfahren wir, dass unsere Wünsche, Gedanken und Pläne in Richtungen gehen, die wir nicht beabsichtigen, dass wir Dinge tun, die wir nicht bzw. so nicht gewollt haben und dass uns Gefühle überwältigen. Ja, das Ich ist nicht der Steuermann. Ja, wer meint er denn? Meint er die Angeber, die man so durch die Welt laufen kennt, die in die Arbeit rennen, rumkommandiert und rumgeschubst werden und dann lässig von sich sagen, sie haben alles im Griff? Das wäre ja mal was. Nein, die meint er nicht, er zitiert Erfahrungen. Man kennt es, man will da was und dann geht es nicht auf. Ja, was will er jetzt erzählen? Will er auf die Schranken hinweisen, die es da für manche willentliche Regungen gibt? Auf fehlende Mittel vielleicht? Will er sagen, Mensch, wenn du was Verkehrtes gewollt hast, ist es ja auch nicht schlimm, wenn es nicht aufgeht. Nein, der spielt auf so Erfahrungsgeschichten an, also die waren mir zu blöd zu zitieren. Da geht einer, will Butter beim Pengelmann kaufen, dann vergisst er im Pengelmann die Butter und kommt mit Bananen und Orangen nach Hause. Dann will einer einen anderen etwas überzeugen, wovon er selber unglaublich fest überzeugt ist. Und es klappt nicht. Der andere hört einfach nicht drauf. Dann gibt es so unglaubliche Phänomene, dass eine Frau im Wühltisch am Kaufhaus und da liegen 50 Paar gleiche Socken rum und sie schnappt sich eins und meint, es wäre jetzt ein besonderes Paar. So ein Zeug spielt er an aus der Welt des Vergessens, des irgendwie blöden Meinens. Oder aber auch der Welt, dass man mal zur Kenntnis nehmen könnte, ja, das Überzeugen ist manchmal sehr schwer, einem die Gründe zu vermitteln, weswegen man die eigene Einsicht teilen sollte. Nein, auf sowas kommt er nicht. Der greift in die Welt solcher blöden Beispiele hinein, um eins eine Botschaft loszuwerden. Das Ich, was immer so meint, so souverän, seine Socken auszusuchen und Butter zu kaufen, das wird regiert. Und zwar von der Macht, die hier oben drin sitzt. Er will nicht sagen, dieses Ich gäbe es nicht. Er weiß ja, dass wir es haben. Aber er setzt den Gedanken ins Werk, dieses Ich, was wir so kennen, ist eine Autosuggestion. Das ist ein Produkt des Gehirns. Und dieser schöne Gedanke, den macht er wieder lebendig, indem er sagt, dieses Ich hat lauter gute Funktionen. Derselbe Fehler von oben, wo es ums Bewusstsein geht oder ging, wird hier aufs ganze Subjekt mit allem, was es tut, denkt und will, ausgepackt. Die Hardware hier oben produziert ihr eigenes Betriebssystem und die Software gleich dazu. Das ist das, was wir aus der Praxis unseres Ichs kennen und seiner Betätigung. Und dann behauptet er, das Ich gibt es, weil es Funktionen hat und die zählt er auf. Die Funktion des Ich. Zuschreibungs-Ich. Das Gehirn entwickelt eine vom Bewusstsein begleitete Instanz, über die es zu einer kortikalen Erlebniseinheit wird und damit kommt es zur Ausbildung von Identität. Offenbar ist es von großem Vorteil, in die vom Gehirn konstruierte Wirklichkeit eine Instanz hineinzusetzen, die von sich meint, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle seien ihre Zustände. Das ist der Vorteil Nummer eins. Das mag ja Verrückte geben, die sich einbilden, sie wären gar nicht sie, weil wir anders, Napoleon, Jesus oder sonst wer. Vielleicht gibt es auch die Verrücktheit, dass einer sich einbildet, seine Vorstellungen wären nicht seine, sondern die von wem anders. Nicht so zu spinnen, ist sicherlich ein Vorteil. Und die Leute, die das tun, sind zu bedauern. Deshalb auch die Warnung. Sich so, wie er das hier denkt, selber als eine Instanz zu denken, die vom eigenen Gehirn in die Welt gesetzt wird, damit sie sich auch sicher sein kann, dass sie alles, was sie denkt, fühlt, tut und lässt, wirklich auch selber denkt, fühlt, tut und lässt. Sich selber so zu denken, praktisch als eine praktizierte Vermeidungsstrategie gegen das eigene Verrücktwerden. Diese Konstruktion ist ziemlich nah an der Verrücktheit, die sie vermeiden will. Kommt der Vorteil Nummer zwei, das Handlungs-Ich. Ja, das muss es geben, weil nur so scheint es möglich, den Willen auf eine Handlungsabsicht zu fokussieren. Auch dieser Vorteil, der scheint seinen Ausgangspunkt irgendwo in der Psychiatrie zu haben. Das Subjekt handelt nicht, weil es einen Zweck gefasst hat, sondern dem Vernehmen nach, hat so eine Handlung, so etwas wie einen Handlungswillen ohne Inhalt. Und der tut sich schwer, auf seine eigene Absicht zu konzentrieren, und da braucht es ein Handlungslicht, damit gehandelt werden kann. Und so geht es dahin mit dem funktionalistischen Denken. Kommt die Sprache zum Thema. Jetzt wieder nicht. Könnte man ja machen. Ne? Was ist die Sprache? Ne? Wozu taugt sie? Was liegt an ihr, dass wir Gedanken haben können? Dass wir jemandem was erzählen können, jemanden überzeugen können von was. Was liegt an ihr, wäre da der Begriff? Nein. Er redet wieder Funktion abstrakt und kommt zum Interpretations- und Legitimations-Ich. Das bewusste sprachliche Ich. Wir hören, Sprache dient nicht in erster Linie dem Austausch von Wissen und dem Vermitteln von Einsichten, sondern der Legitimation des überwiegend unbewusst gesteuerten Verhaltens vor uns selber und vor anderen. Das sind vielleicht Begriffsbestimmungen über Sprache. Er kennt drei Funktionen, lehnt zwei davon ab, obwohl er mittlerweile 550 Seiten nichts anderes gemacht hat, als seine sprachlich verfassten Einsichten hinzutun, die zu vermitteln und mit denen argumentieren will. Jemand von seinem Zeug, von seiner Sicht der Dinge überzeugen will. Nichts anderes macht er. Und er schreibt mit Sicherheit nicht geschrieben, um sein unbewusstes Verhalten vor sich und anderen zu legitimieren. Er gibt lauter Gründe an, weswegen man ihm nachfolgen soll. Weswegen man sein Zeug glauben soll. Und was das für ein Hammer ist, wenn so funktionalistisch gedacht wird.
Ich mach das mal
an dem, was ich eingangs erwähnt habe, an dem Streitgespräch, ich vielleicht vorstelle. Da war dieser Roth zum Spiel geladen mit diesem Gottestheoretiker, mit einem Moraltheologen. Und dann redet er halt so sein Zeug daher und das Thema heißt, das Gehirn trickst es nicht aus. Kommt der andere. Sehen Sie, bei Ihnen trickst das Gehirn das Ich aus. Sie sehen den Menschen immer nur von ganz unten, vom kleinsten physikalischen Prozess aus. Da kündigt sich ein Einwand an, aber man möchte den Herrn Moraltheologen fragen, worin der besteht. Der hat denn der Hirnforscher, den wir bisher diskutiert haben, mit irgendeinem seiner Argumente irgendwas Richtiges erwischt, wenn er den Geist in Physik auflöst. Ist denn das richtig, so zu denken wie der? Na, der andere, der Moraltheologe, sagt, sie denken den Menschen immer nur von ganz unten. Aber sie müssen auch von oben beginnen. Von seiner Bestimmung und seinem spezifischen Wesen her denken. Es ist die Aufgabe des Menschen, rationale Gründe zu erkennen, abzuwägen und danach sein Handeln auszurichten. Aus religiöser Sicht ist der freie Wille ohnehin Voraussetzung menschlicher Existenz. Und so weiter und so weiter. Da merkt man, wie kongenial der Dialog hier stattfindet. Der eine behauptet übers Ich, das gibt es, weil ich kann jetzt die Funktionen aufzählen. Und negiert über dieses funktionelle Denken alles, was dieses Ich an Spezifität aufweist. Der schmeißt Bewusstsein, Geist, Willen einfach raus und sagt, das sind alles Prozesse für das Funktionieren vom Gehirn. Der andere kommt her und sagt, hey, das ist schon, du siehst das eben so mit deinen Funktionen. Ich hätte aber da auch noch eine Funktion fürs Ich. Ich denke von oben her und da hat das Ich die Funktion, sich seines höheren Schöpfers zu vergewissern. Es hat die Funktion, rational zu denken und zu entscheiden, um zu Gott zurückzufinden. Auch der schmeißt alles, und das will ich einfach mal fixieren als Besonderheit dieses Fehlers, auch der schmeißt in seinem Konter gegen den Hirnforscher alles raus, was über das Ich überhaupt rationell zu reden ist. Interessiert ihn nicht. Was Bewusstsein ist oder so, scheißegal. Das Ding muss es geben, weil es ist gut für Gott. Und jetzt ist ungefähr logisch dasselbe, wie der Schmarrn in der Hirnforscher erzählt, das Ding muss es geben, weil es funktioniert fürs Gehirn. Ich will, sag's jetzt ein drittes Mal, nur damit es ja wirklich deutlich wird. Der Hammer dieses funktionellen Denkens ist die Negation des Gegenstands darauf. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Eigentümlichkeit. Zu den Eigentümlichkeiten dieses Ich gehört es, dass es die Existenz seines Produzenten des Gehirns hartnäckig leugnet. Die Wirklichkeit und die nächsten Konstruktionen, welches das Gehirn in die Lage versetzen, komplexe Informationen zu verarbeiten. Ich lasse das mit den Informationen mal hier raus, vielleicht ganz zum Schluss noch ein Wort dazu. Das Ich verleugnet seinen Produzenten. Das muss er dann schon irgendwie mal sagen. Der Satz, ich bin determiniert, also jetzt nehme ich den mal als ernsthaft gesagtes Urteil über mich. Das Urteil über mich, ich bin determiniert, ich bin willenloses Anhängsel meines limbischen Systems. Der Satz hat ja so seine Tücken. Ein Bewusstsein von sich selbst, dass man von Unbewussten bestimmt wird. Einsicht in Vorgänge, die dadurch bestimmt sind, dass man sie genau nicht einsehen kann. Sich jeder Einsicht entziehen. Das sind Widersprüche der härteren Art, Dinger der Unmöglichkeit. Man kann den Begriff der Determination zwar denken, dann geht es so verkehrt zu, wie vorhin versucht zu erläutern oder darzustellen. Aber der Begriff selbst kann unmöglich determiniert sein.